Und ich habe voll Freude gesagt, es ist ein Junge geworden. Und das habe ich, Frau, die hat es auf den Knien bekommen, das Kind, habe sie zwischen die Knie gelegt. Sie ist hochgekommen mit Oberkörper, hat die Kind hochgenommen selbst und in den Arm genommen. Und das war wunderschön. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, dass man einen Notfall hat. Alle wissen, worum es geht, rennen los, machen schnell, was sie machen können und keiner redet mit einem. Man braucht genug Personal mit einer wenigstens, der Frau sagen kann, ihrem Kind geht's gerade nicht gut, wir machen jetzt einen Notkaiserschnitt.
Herzlich willkommen zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch unsere Krankenhausbewegung vorzustellen und euch auf dem Laufenden über aktuelle Geschehnisse in unserem Kampf für Entlastung zu halten. Wenn ihr mehr zum Thema Tarifvertrag Entlastung wissen wollt, worum es dabei geht und warum die Politik sagt, er sei nicht möglich, dann erfahrt ihr das in Folge 0.
Ganz zu Anfang dieser Folge möchten wir eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Von Minute 10 bis Minute 13:30 sprechen wir über tragische Geburtsverläufe. Bitte überspringt diese Stelle oder hört sie euch gemeinsam mit jemandem an, wenn ihr das Gefühl habt, Unterstützung zu brauchen. Passt gut auf euch auf.
Willkommen zurück zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Ich bin Steffi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen besonderen Gast hier, mit der fast jeder oder jede schon mal in Berührung gekommen ist. Ein Beruf, der normalerweise nichts mit Krankheit zu tun hat, die Hebamme. Herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
Hallo, ich bin Noelia. Ich bin Hebamme hier in der MAH und ich arbeite hier seit einem Jahr.
Warum hast du den Beruf gewählt?
Es ist ein unglaubliches Gefühl, bei einer Geburt dabei sein zu können. Also das ist tatsächlich sehr erfüllend, Eltern dabei zu begleiten, eine Familie zu werden. Also mein Beruf besteht hauptsächlich darin, besonders den Frauen, aber auch die Väter oder Begleitung zu unterstützen. Also Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, da tauchen tausende Fragen auf, uns zu beraten, zu begleiten, Tipps zu geben und zu unterstützen.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, welche deine Hauptaufgaben sind. Du hast ja schon gesagt, die Vorsorge. Hast du denn vorher Kontakt mit den Eltern? Kannst du einfach mal kurz erläutern, wie das so...
Bei unauffälligen Schwangerschaften schicken die Eltern eine ausgefüllte Anmeldung zu uns per Post. Wir erstellen eine Akte, damit sie, wenn sie durch die Tür kommen, mit Wehen oder mit Problemen, dass wir gleich eine Akte haben und ihnen sozusagen gleich helfen können und nicht nochmal irgendwie tausend Fragen stellen. Also da ich in der Klinik arbeite, kenne ich die Frauen oder die Eltern, kenne ich die vorher nicht. Ich lerne sie dann erst kennen. Es gibt aber auch Hebammen, die arbeiten zum Beispiel selbstständig, die kennen die auch vorher. Die betreuen die ganze Schwangerschaft durch. Das ist dann ein anderes Arbeitsmodell sozusagen.
Und wenn könnt ihr denn auf individuelle Wünsche der Gebärenden eingehen?
Ich versuche das so gut wie es geht in der Klinik. Also das ist nicht so einfach, besonders weil wir keine 1-zu-1-Betreuung gewährleisten können. Sind uns ganz oft die Hände gebunden, aber ich frage eigentlich bei fast jeder Geburt, ob die Frau sich schon Gedanken gemacht hat, in welcher Geburt sie gebären möchte. Wir sind Uniklinikum, wir haben sehr viele Frauen, die eben krankheitsbedingt hier sind. Es kann sich leider nicht jede Frau aufgrund von Krankheit aussuchen, welche Position sie ihr Kind gebären möchte. Paar Zahlen zu bringen, 8% der Frauen, die hier ihr Kind bekommen, haben keine Risiken.
Wie viele Frauen betreut ihr im Kreißsaal gleichzeitig? Also ihr seid ja nun mal, wir sind ja nun mal eine Uniklinik, wo dann wirklich auch schwierige Geburten vielleicht bevorstehen oder durch Krankheiten, die schon halt eher in eine Uniklinik gehen. Da kann es ja dann schon mal so zu Anhäufungen von Frauen unter der Geburt geben. Wie handelt ihr das? Habt ihr dafür Ressourcen?
Was die Anzahl angeht, no limit. Also unsere Türen gehen eigentlich nie zu. Wir verlegen nie eine Frau unter Geburt. Wenn alle kommen, dann kommen alle und dann müssen wir als Team eben damit klarkommen und es einfach schaffen. Also wir müssen gucken, wo wir sozusagen bleiben. Deswegen machen wir uns auch für diese Tarifentlastung stark, weil wir Entlastung brauchen. Und jeder einzelne meiner Kollegen kann sagen, die Nacht oder der Dienst und wir alle wissen, wovon sie redet. Das sind die Dienste, wo wir nur rennen, wo wir keine Pause haben, wo wir nicht auf Klo gehen können, wo wir nur am Rennen sind und trotzdem werden wir den Frauen nicht gerecht.
Was macht ihr denn, wenn ihr einen Notfall habt? Habt ihr denn dafür Ressourcen?
Wir haben zweimal im Jahr, zwei Tage, ein Notfalltraining intern. Das Ganze wurde organisiert von einem unserer Oberärzte. Da steht er ganz groß hinter und das Team an sich ist auch davon begeistert und macht richtig gut mit. Den hatten wir tatsächlich erst vor einer Woche. Und das macht super Spaß mit dem Team. Also muss man auch allgemein sagen, im Kreißsaal arbeiten keine Krankenschwestern. Da arbeiten eigentlich nur Hebammen und Ärzte. Wir haben auch zwei MFAs, die Hebammen unterstützen seit einigen Jahren. Und das Arbeiten untereinander, es funktioniert super. Allgemein zum Rechtlichen, bei einer Geburt, wo alles gut verläuft, ist sie eine Verantwortung der Hebamme. Ich kann in Deutschland als Hebamme eine Geburt alleine begleiten, weil es ein deutsches Hebammengesetz gibt, das vorschreibt, dass eine Geburt von einer Hebamme begleitet werden sollte. Also der Arzt kann die Geburt nicht ohne mich betreuen und begleiten, sondern ich muss dabei sein, ich könnte es ohne den Arzt. Hier in der Klinik machen wir das sehr gern zu zweit. Der Arzt kommt also dazu für die Geburt. Sollte irgendwas passieren, geht die Leitung über zum Arzt. Aber dieser Übergang ist hier eigentlich immer fließend. Wir sind helfende Hände eigentlich immer. Und das Team funktioniert gut.
Das hört sich ja schon mal gut an, dass sozusagen auf Augenhöhe arbeiten, auf Augenhöhe in einem gut abgestimmten, eingespielten Team.
Genau, eingespielt, formuliert ist sehr gut.
Gibt es denn, wenn ihr jetzt so Notfälle habt, dann auch Nachbesprechung? Macht ihr sowas?
Ja, also bei diesen Notfalltrainings ist nie eine Prüfung. Danach wird gesagt, Stopp, Szenario Ende. Und dann wird jeder gefragt, wie hat er sich gefühlt? Was da lief gut, was lief schlecht. Und im richtigen Leben haben wir eigentlich fast jeden Montag eine Nachbesprechung von den Ärzten und Hebammen. Und also wird von den Ärzten ein Fall vorgestellt. Dann werden verschiedene auch Hebammen eingeladen, sollten ihr auch dabei sein. Und dann wird dieser Fall auch mal Revue passiert, nochmal besprochen. Wir haben es aber auch ganz oft intern, dass wir nach einer Geburt zum Kollegen sagen, sag mal, was hätten wir eigentlich anders machen können? Oder lief das okay? Habe ich einen guten Job gemacht? Hättest du noch was, was ich besser machen könnte? Das machen wir intern schon. Und das machen nicht nur Jungkollegen, das machen auch die Dienstältesten. Die setzen sich hin und sagen, was war das gerade eben?
Das finde ich total toll, weil das ist ja sowas, was, glaube ich, nicht wirklich üblich ist. Das sollte man, finde ich, in allen Bereichen einführen. Du hast mir erzählt neulich mal, dass du der letzte Jahrgang warst, der eine Ausbildung gemacht hat. Jetzt ist das ja so, dass die Hebammenausbildung akademisiert ist. Kannst du dazu was sagen? Hat sich da was verändert? Merkt ihr da schon was?
Also was wir sofort gemerkt haben, ist, die haben weniger Praxisstunden als eine Ausbildung. Wir sehen die viel weniger. Hauptsächlich sehen wir die im dritten Lehrjahr. Und dann sollen sie plötzlich alles schon können und wissen. Und die machen auch Prüfungen an Puppen. Also ich habe noch eine Examensgeburt gemacht. Ich habe eine Frau gefragt, wäre es für sie in Ordnung, wenn zwei Hebammen extra im Raum sind? Die prüfen mich, die prüfen nicht sie. Und die machen das an einer Puppe. Die müssen mit einer Puppe reden und so. Der Vorteil ist, es ist eigentlich gerechter. Jeder hat dieselben Voraussetzungen. Das kann ich auch nachvollziehen, aber ich könnte zum Beispiel nicht mit einer Puppe so empathisch reden, wie ich das mit den Frauen mache, die ich betreue. Aber das mit den Stunden finde ich bedauerlich, weil es ist und bleibt ein Handwerk. Es ist und bleibt ein sehr, sehr praktischer Beruf. Ich finde es gut, dass es den Bachelor gibt. Ich finde es gut, dass es Hebammen geben wird oder viele Hebammen geben wird, die Studien machen, die sich um Hebammen, also die sich um Dinge drehen, die physiologisch sind, die gesund sind, die nicht so pathologisch sind. Das finde ich gut. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Wie immer. Ist ja in allen Bereichen so. Kannst du denn mal erzählen, was war denn für dich jetzt so mit am belastenden?
Schlimm waren ganz oft die Geburten, wo ich entweder den Frauen nicht gerecht geworden bin oder wo ich habe so oft für eine gute Betreuung meine Pause laufen lassen, weil die Frauen mir wortwörtlich gesagt haben, bitte geh nicht. Und ich zum Teil wirklich sagen musste, tut mir leid, ich muss jetzt auf Toilette gehen. Und muss man sich mal vorstellen, eine Pause geht eigentlich eine halbe Stunde, so lange die Frauen allein zu lassen. Und ich kann auch keine anderen Kollegen bitten, währenddessen auf die Frau sozusagen Acht zu geben, weil die ja auch nur im Rennen ist. Belastend fand ich, wenn Frauen mich geschlagen haben, mich gekniffen worden bin, obwohl ich nur helfen wollte oder angeschrien worden bin. Mir ist bewusst, dass es Gewalt unter der Geburt gibt. Diese Gewalt wird leider auch im Personal ausgeübt. Und wir können leider nicht weglaufen. Also man ist in diesem Bett gebunden, man möchte helfen, man kann nicht helfen. Und dieses Kollegium kann einem auch schlecht helfen, weil die Frau einfach sich dem so verhält, wie sie sich verhalten hat. Unter Schmerzen, ja. Aber das ist sehr belastend. Das hat mich immer belastet, wenn Kinder sterben. Finde ich das ganz, ganz schlimm. Die Frau in die Klinik kommen, es war alles gut und plötzlich sind die Herztöne weg. Ein unglaublich schlimmer Moment. Besonders schlimm fand ich das, als eine Frau zum geplanten Kaiserschnitt kam. Es war alles gut laut ihr. Oder zumindest sie kam mit einem Lächeln rein. Und die Herztöne waren weg und diese Frau verstand kein Deutsch. Und also sie hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und keiner von uns konnte ihr erklären, dass ihr Kind tot ist. Und sie waren im Raum voller Menschen, also im CDG-Raum bei uns sind 4 Plätze. Und wir haben die erstmal rausgeholt aus dem Raum und haben im Haus rumtelefoniert. Und wir haben eine einzige Person im Gebäude gefunden, die ja diese Sprache spricht. Und die hat sich dann geweigert, weil sie diese Nachricht nicht überbringen wollte. Also es war ganz schlimm. Und dann haben wir einen unserer Ärzte aus dem Bett geklingelt und der musste dann früher reinkommen dafür. Das ist schrecklich. Oder wenn Frauen mir einfach so erzählen, von wegen, ja, ich habe ein Kind im Bauch und ja, daneben ist das Tote. Also praktisch eine Zwillingsschwangerschaft, die bis zur, sagen wir mal, 4. Monat bestand und dann ist eins der Kinder verstorben. Was passiert? Und jetzt einfach so sagen konnte und ich war sprachlos, weil es ist einfach so traurig und inzwischen werden solche Dinge ja selbstverständlich genommen. Ich glaube, der Frau war, die war erst perplex, als ich meinte, mein Beileid. Weil sie mal gemerkt hat, okay, geht nicht an allen kalt vorbei. Für uns ist es normal. Wir haben tatsächlich einen Kühlschrank, den muss man sich klinisch vorstellen. Das ist kein Kühlschrank wie bei IKEA, sondern, wie sagt man, medizinischen Kühlschrank, wo die verstorbenen Kinder reingelegt werden. Oder wie wir sie nennen, Sternkinder. Und wenn man den öffnet, weil man eben noch irgendeinen Zettel dazu legen muss oder sonst andere Dinge, dann ist das schon traurig. Und das lässt einen Dienst auch nicht los, auch wenn man gleich in den Raum geht, wo eine Familie ihr lebendes Kind gleich gebären wird.
Das stelle ich mir ja gerade so, diesen Spagat, einmal dieses Sternenkind, also eine Totgeburt, die was ganz furchtbar ist, und auf der anderen Seite dann wieder neues Leben, neues Glück. Das stelle ich mir ja total, dieser Spagat, also das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor, da ja, die richtigen Worte und die richtigen Gefühle zu finden und dementsprechend dann die Familien auch zu betreuen. Also das, finde ich, ist schon eine Herausforderung.
Das ist es auch. Also eine Kollegin von mir, die hat mir auch erzählt, dass sie 2 Geburten gleichzeitig betreuen musste. Und eins von den Geburten war eine Lebendgeburt, das andere eine stille Geburt. Und sie musste immer zwischen den beiden Räumen hin und her springen. Und sie meinte, emotional war das wirklich eine Herausforderung. Es ist auch nicht einfach, eine Frau in der Situation zu begleiten. Das ist ja schrecklich. Also stille Geburten sind die Geburten, wo das Kind tot zur Welt kommt. Und das kann man sich eigentlich relativ gut erklären. Es gibt halt keinen Herzschlag. Man hört sozusagen keinen Herzschlag. Und deswegen gibt es Stille. Und die Situationen sind schrecklich. Man sollte sie so schön wie möglich gestalten können. Und dafür wollen wir auch eine gute Betreuung, weil es ist eine Ausnahmesituation und dafür wollen wir eine richtig gute Besetzung.
Du hast mir mal erzählt, dass es sogenannte vertrauliche Geburten gibt. Was bedeutet das?
Genau, also wir in der MAH, wir haben ja keine Babyklappe, wie das vielleicht in manchen Hollywood-Filmen gezeigt wird oder was man im Volksmund so kennt, sondern wir bieten die vertrauliche Geburt an. Das heißt, man tritt vor der Geburt bereits in Kontakt mit uns. Das wird abgesprochen mit dem Krankenhaus, wie auch mit dem Adoptionsstelle, beziehungsweise mit einer Adoptionsstelle vereinbart. Und praktisch heißt das, die Frau kommt ins Krankenhaus, sie darf sich einen Vor- und Nachnamen ausdenken, ein Geburtsdatum ausdenken. Wir wissen, es ist alles ausgedacht. Und gebärt ihr Kind. Ihr baut es im Krankenhaus in Sicherheit, Geborgenheit, wir kümmern uns super um sie. Sie wird vorher gefragt, was wünscht sie sich. Sie wird auch darüber aufgeklärt, dass sie jederzeit ihre Meinung ändern darf. Weil vertrauliche Geburt bedeutet, man gibt sein Kind zur Adoption frei. Man gibt es weg. Sie darf aber ihr Kind halten nach der Geburt. Sie darf ihr Kind sehen nach der Geburt. Und sie dürfte auch nach der Geburt sagen, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte das Kind doch behalten. Ich habe eine Frau betreut, die sich für das entschieden hat. Sie hat sich auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe es am Anfang von meinem Dienst gefragt, ob sie immer auch der Meinung ist, sie möchte ihr Kind nicht sehen und nicht halten. Sie meinte ja. Und ich glaube, 7 Stunden später hat sie ihr Kind geboren und habe sie nochmal gefragt, nachdem das Kind dann da war. Und sie meinte, nein, hat sich nicht geändert. Dann habe ich es auch dabei belassen. Sie wusste ja ihre Rechte. Und sie hat sich dazu entschieden, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Und als Hebamme wurde ich auch dazu gefragt, einen Brief für dieses Kind zu schreiben. Das Kind kam auf der Welt und wir im Kollegium haben denen dann einen Vornamen gegeben, die Adoption, also beziehungsweise die neuen Eltern, die können dem Kind auch einen anderen Namen geben, das ist uns frei. Wir wollten nur nicht, dass ein Kind bei uns liegt, das keinen Vornamen hat.
Und das Kind liegt dann bei euch, bis es dann von den neuen Eltern abgeholt wird oder kommt das erstmal in ein Heim? Oder wie funktioniert das? Also sie können ja nicht bei euch sozusagen aufbewahrt werden. Oder wie stelle ich mir das vor? Die Mutter geht dann nach Hause?
Die Mutter kann, wann auch immer sie sich körperlich imstande empfindet, nach Hause gehen. Das kann sie schon. Manche Frauen entscheiden sich, direkt nach der Geburt nach Hause zu gehen. Wir empfehlen 6 Stunden nach Geburt Krankenhausaufenthalt und danach geht sie nach Hause. Oder kann auch einen Tag bleiben, wie sie sich damit wohlfühlt. Und spezifisch, ich kenne Fälle, wo die Kinder auf Wochenbettstation waren für ein paar Tage und die Adoptionseltern sie dort gesehen haben. Bei dem Kind, das hatte ein paar gesundheitliche Aspekte und deswegen ist das in die Kinderklinik erstmal gegangen. Wie lange es da liegen wird, das weiß ich leider nicht. Und danach mal gucken, wo der Weg hingeht für den Kleinen.
Grundsätzlich ist das ja eigentlich eine gute Lösung, finde ich. Aber für euch ist es bestimmt auch nicht einfach. Weil es gibt halt auch andere Lebenswege und Schicksale. Und ich finde das ja toll, dass es so Möglichkeiten gibt.
Man weiß ja auch nicht, was der Frau widerfahren ist.
Genau.
Die redet nicht darüber, man fragt auch nicht nach. Ja, das wurde ja alle schon. Also wir haben eine ganz tolle Kreisleitung. Die hat sich sehr ausführlich mit dieser Frau beschäftigt und mit ihr geredet. Die weiß bestimmt. Oder ich kann gut vorstellen, dass sie angevertraut hat, was da los war. Ich wollte sie nicht fragen. Sie hat es mir gesagt, wenn sie darüber reden wollte mit mir. Und ich finde, es ist eigentlich eine super Lösung, allen so gerecht wie möglich in einer so komplizierten Lage zu werden. Also diese Frau bleibt für alle Beteiligten anonym für die nächsten 16 Jahre. Für die nächsten 16 Jahre bleibt alles versiegelt und es gibt einen Umschlag, der zu ist. Der wird erst in 16 Jahren aufgemacht, wenn das Kind wünscht zu wissen, wer ist meine Mutter? Wer hat mich ausgetragen? Und ich meine, die Frauen können sich auch überlegen, ob sie auch einen Brief dazu schreiben, was sie dahin schreiben, was sie dem Kind sozusagen noch sagen möchten. Brief der Hebamme kommt dazu. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Lösung, die man haben kann. Weil man möchte dem Kind auch eine Identität zukommen lassen. Woher komme ich eigentlich? Man möchte die Frau schützen. Und 16 Jahre ist ja schon eine lange, lange Zeit. Und ja, ich finde es eine gute Lösung. Ich hoffe, die Frau ist immer noch glücklich damit, mit der Entscheidung, die sie getroffen hat.
Also wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich mir, ihr macht ja nicht nur Geburten, sondern ihr macht ja auch ganz viel soziale Arbeit dazu. Das finde ich ganz toll. Also das macht es ja auch irgendwie besonders und spannend und auch aufregend und auch belastend natürlich. Ne? Also das ist ja ganz klar. Was würde denn dir jetzt am meisten helfen oder was fordert ihr, damit ihr noch besser und noch mehr Freude an eurem Beruf haben könnt?
Genau, also wir fordern mehr Personal, einen besseren Personalschlüssel in jedem Dienst. Zurzeit arbeiten wir zu dritt oder zu viert. Wir haben 3 Schichten, früh, spät, Nacht sozusagen. Und wir wollen aber zu fünft sein in all diesen Diensten, damit wir eben den Frauen zu jeder Tageszeit gerecht werden, jeder Tageszeit in Notfällen gut betreuen können. Es gibt ja nichts Schlimmeres, dass man einen Notfall hat, alle wissen, worum es geht, rennen los, machen schnell, was sie machen können und keiner redet mit einem. Man braucht genug Personal, mit einer wenigstens der Frau sagen kann, ihrem Kind geht es gerade nicht gut, wir machen jetzt einen Notkaiserschnitt. Nachher redet keiner mit einem. Bei uns ist es ein bisschen dramatisch, weil wir alle wirklich wissen, was zu tun ist. Und wir haben auch so ein, das klingt sehr dramatisch, bei Notkaiserschnitten haben wir einen Knopf in jedem Zimmer. Wenn wir raufdrücken, dann kommt ein Alarm in allen Räumen, damit, wenn irgendwer irgendwo drin sein sollte, das auch hört. Und dann rennen wir alle los sozusagen. Mhm. Und das kann für Leute, die das noch nie gesehen haben, noch nie gehört haben, sehr erschreckend sein. Weil plötzlich bricht Chaos aus für 5 Minuten und dann gibt es eine Vollnarkose. Doof gesagt, aber so läuft es leider. Und dafür wollen wir gut Personal. Wir haben Personal, das gut ausgebildet ist, das Notfallsituationen gut managen kann. Wir wollen aber auch gut betreuen können. In Notfallsituationen, auch außerhalb. Und ich möchte so 5 sein im Dienst, weil diese Frauen brauchen einen auch. Man hat Schmerzen, man liegt da. Es gibt Studienbeweise, man hat viel weniger Schmerzmittelbedarf, wenn man eine gute Betreuung hat. Für manche Frauen heißt es, alle 20 Minuten reinzukommen und 5 Minuten da zu sitzen. Manche Frauen brauchen auch nicht die ganze Zeit einen, aber die meisten Frauen brauchen einen länger. Die meisten Frauen sagen, bitte bleib bei mir. Und das ist den Frauen nicht gerecht gegenüber, dass wir nur wegen Geld zum 10. Mal rauslaufen, um ans Telefon zu gehen. Oder weil wir noch eine Frau nebenbei betreuen. Ich habe letztens eine Frau betreut, die kam aus dem Geburtshaus, wurde wegen etwas verlegt, sagen, also die Geburt wurde in die Klinik verlegt, wegen etwas, was sein könnte, aber nicht sein muss. Bei uns war es einfach sicherer und ich habe dieser Frau erklärt, wir sind hier in der Klinik, ich kann Ihnen hier nicht die Betreuung leisten, die Sie im Geburtshaus hätten, aber ich gebe mein Bestes, Ihnen es so geburtshausmäßig wie möglich zu machen. Und diese Frau wollte aufrecht ihr Kind gebären, im Stehen, hockend, kniend, wie auch immer, und dafür musste ich ja im Raum sein. Und ich habe leider noch eine andere Frau unter der Geburt betreut. Und ich bin nicht nur einmal zurück in diesen Kreislauf gelaufen, weil ich dachte, das Kind kommt gleich. Und diese Frau hat tatsächlich auf dem Boden, praktisch unter dem Kreisbett, ihr Kind geboren. Ich habe das dann nach vorne gelegt und es war, ich sage nach Geburten immer gerne was Schönes, weil Frauen sehr, sehr gerne sich daran zurückerinnern, was die ersten Worte der Hebamme waren. Und ich kenne Geschichten von Hebammen, die was Humorvolles gesagt haben, was vielleicht nicht ganz angebracht gewesen wäre. Deswegen bemühe ich mich, sowas zu sagen wie Willkommen auf der Welt, kleiner Mensch. Und bei der Frau wussten wir das Geschlecht nicht und ich habe voll Freude gesagt, es ist ein Junge geworden. Und das habe ich der Frau, die hat sie auf den Knien bekommen, das Kind, habe sie zwischen die Knie gelegt. Sie ist hochgekommen mit Oberkörper, hat ihr Kind hochgenommen selbst und in den Arm genommen. Und das war wunderschön.
Also das finde ich eine ganz, ganz tolle Geste von dir und für den kleinen Jungen einen ganz tollen Start ins Leben. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deiner trotz aller Widrigkeiten so schönen Beruf gegeben hast. Ich fand es total interessant mit dir. Ich habe viele neue Sachen erfahren und ich hoffe, wir bekommen mehr Personal, damit die Frauen einfach so betreut werden, wie sie sich das wünschen und wie ihr euch das wünscht. Vielen herzlichen Dank.
Gern geschehen. Danke.
Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und dem Instagram-Kanal Krankenhausbewegung MAH zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen Mittwochs Rotation Gosserede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft.